Ich frage mich gerade, ob man das als leises Schluchzen identifizieren kann, was ich hier von mir gebe. Es soll sich auf jeden Fall wie welches anhören, denn morgen starten in Cannes die 70. internationalen Filmfestspiele. Und ich bin nach 5 Jahren in Folge dieses Jahr nicht dort.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und deswegen bin ich ganz, 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 ganz doll traurig. Zumindest ein bisschen. Naja, also doch schon, irgendwie. Ich versuche seit Tagen schon, mir das schön zu reden, dass ich dieses Jahr nicht in Cannes bin, an der Croisette bei wahrscheinlich auch schönstem Wetter und 30 Grad oder sowas. Weil ich mir dann sage, naja, ist ja auch immer sehr stressig da, so diese 2 Wochen. Aber ehrlich gesagt, dieser Selbstbetrug, den ich versuche, er funktioniert nur sehr, sehr mäßig. Vielleicht nächstes Jahr wieder Cannes, dieses Jahr nicht. Aber ich habe mir etwas überlegt, um so ein bisschen so eine kleine Brücke zu schlagen zum Filmfest, zum 70. Internationalen. Wir werden heute Abend in eine Stunde Film tatsächlich jemanden nach Cannes verabschieden. Einen iranischen Filmemacher, der seit über 20 Jahren in Deutschland, in Köln lebt, der seinen Film bei den Filmfestspielen präsentieren wird. Und bevor der sich auf den Weg macht, darunter so Richtung Nizza und von Nizza aus dann weiter Richtung Cannes, bevor er sich dahin auf den Weg macht, werden wir noch mit ihm reden über seinen Film, den er dort zeigt. Heute Abend freue ich mich drauf. Und natürlich auch in dem Zusammenhang einen kleinen vorausschauenden Blick Richtung Filmfest werfen und gucken, worum geht's denn da überhaupt in diesem Jahr. Außerdem freuen wir uns über einen weiteren hochgradigen, hochklassigen, hochkarätigen Gast heute Abend. Niemand geringerer als Ridley Scott, die lebende Legende, wird bei uns sein. Mit dem sprechen wir über den neuesten Alien-Film Covenant. Das ist die Fortsetzung der Prequel-Geschichte Prometheus. Startet am Donnerstag in den Kinos. Ich habe ihn treffen können und ein wirklich hochgradig interessantes Interview mit diesem außergewöhnlichen Regisseur mitbringen können. Das gibt's also heute Abend auch. Natürlich schauen wir zudem Behufe auch rein in diesen neuen Alien-Film. Wo geht's da weiter? Was kann der? Und Anna Wollner hat gesagt, sie kommt auch noch vorbei heute Abend und bringt uns Film-News aus aller Welt mit. Also das so als kleine Brücke Richtung, also für mich sozusagen als kleines, ich bin nicht in Cannes, aber dafür wenigstens hier.
Deutschlandfunk Nova.
Lass mich raus! Darf ich nicht? Oren kommt! Wir warten!
Paris, bitte!
Wir
müssen
los, mach auf! Scheiße, mach auf! Mach die Tür! Lass mich raus!
Na, wo sind wir gerade? Na gut, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich gebe euch ein Zitat. Im Weltraum hört dich niemand schreien. Jetzt ist klar, oder? Wir müssen es also mit einem neuen Alien-Teil zu tun haben, dem insgesamt 6. Film der Reihe, wobei Reihe etwas verwirrend ist. Alien Covenant ist der 2. Teil der 3-teiligen Vorgeschichte zu den 4 bisherigen Alien-Teilen. Verstanden? Nicht? Also nochmal. Es gab 4 Original-Alien-Filme mit Sigourney Weaver zwischen 1979 und 1997. Dann kam lange, wirklich lange nichts Neues, bis die lebende Legende Alien-Vater Sir Ridley Scott angefangen hat, uns die Vorgeschichte zur Reihe erzählen zu wollen. Sogenannte Prequels. Ging los 2012 mit Prometheus oder Prometheus. Der hat uns alle, und erzählt mir nicht das Gegenteil, der hat uns alle ein bisschen ratlos, ein bisschen mutlos und ein bisschen verärgert zurückgelassen, spielte zeitlich vor dem ersten Alien-Film. Eine Ellen Ripley alias Sigourney Weaver gab es also noch nicht. Ja, und sollte so eine ganz merkwürdige Meta-Ebene aufbrechen. Irgendwas so in Richtung Erschaffung der Menschheit durch eine jahrmilliardenalte menschähnliche Alien-Form. Also so eine Art alternative Schöpfungsgeschichte. Und ja, der ersten Situation, in der erste Astronaut Astronauten auf eine Urform der späteren Alien-Kreatur stießen. Der Film war wirklich noch verwirrender als meine Zusammenfassung jetzt gerade. Also haben wir seit 2012 allesamt höchst gespannt darauf gewartet, wie es denn nun weitergeht. Es sollte ja eine mehrteilige Vorgeschichte werden. Diesen Donnerstag, also übermorgen, geht der Erklärungsansatz von Ridley Scott weiter. Alien Covenant startet und, das nehme ich mal direkt vorweg, es ist wenigstens wieder ein echter Alien-Film geworden. Nicht so verkopft und kaputt theoretisiert und hypothesiert wie Prometheus, spielt übrigens 10 Jahre nach eben diesem. Kurz zur Erinnerung, am Ende von Prometheus waren nur noch Android David übrig, gespielt von Michael Fassbender, und Besatzungsmitglied Elizabeth Shaw, gespielt von Noomi Rapace. Jetzt, 10 Jahre später, ist also wieder mal ein Raumschiff im All unterwegs, empfängt plötzlich ein Notsignal, fliegt dem Signal hinterher und landet zufällig an der Absturzstelle der Prometheus-Crew. Bevor sie sich's versieht, ist auch hier ein Alien in dem Lande-Rover, das nicht gut ausgeht. Das habt ihr gerade am Anfang eben schon gehört. Spooky ist, dass wir es plötzlich mit 2 Michael Fassbenders zu tun haben, dem eben erwähnten David, der Prometheus. Der hat die 10 Jahre als Android auf dem Absturzplanet überlebt und auch die neue Crew der Covenant hat einen Androiden dabei. Walter, 10 Jahre weiterentwickelt, aber gleiche Bauart, daher eine Doppelrolle für Fassbender, der daher auch einige Dialoge quasi, wenn man so will, mit sich selbst hat. Der Rest ist Alien as Alien Gets. Dem Signal zu folgen war wie immer schon in der Vergangenheit keine wirklich gute Idee. Die Aliens tauchen in jeder uns bekannten Form auf. Facehugger und Chestburster. Bitte, was? Kommt, das muss ich nicht erklären, oder? Da erklärt sich der Name von alleine. Facehugger, denkt mal an Alien. Facehugger, klar, das sind die, ne? Die aus diesem Ei raus aufs Gesicht springen. Facehugger, Gesichtsumarmer und quasi diesen fiesen Alien-Embryo im Körper ablegen. Und Chestburster, da denken wir bitte alle sofort an die legendäre Szene mit John Hurt und dem Spaghetti-Essen aus dem ersten Film, wo dann der Brustkorb so herrlich aufplatzt und das Alien rauskommt. Facehugger, Chestburster. Da merken. Die sind genauso dabei, wie die Viecher dann, wenn sie ausgewachsen sind, aussehen und dieses Maul im Maul haben. Und natürlich, die Blutsäure fehlt auch nicht.
Okay.
Ist weg! Mein Gesicht! Oh Gott!
Okay, drück's drauf. Draufdrücken.
Oh Scheiße.
Gut, das kennen wir alles. Ne? Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Wir haben letzten Endes ganz einfach gekriegt, was wir verdienen. Ridley Scott hat mit Prometheus versucht, Alien auf eine neue, irgend so eine Sci-Fi-Meta-Ebene zu hieven. Die Nummer ist größtenteils grandios gescheitert. Fans weltweit haben genölt. Ich glaube sogar ich am lautesten. Was also macht Ridley Scott? Gibt der wimmernden Meute, was sie verlangt. Und damit haben wir jetzt allerdings auch wieder einen Alien-Film, wie wir ihn vom Ablauf her in der Originalreihe auch schon 4-mal gesehen haben. Einziger Unterschied ist, keine Sigourney Weaver, stattdessen Catherine Waterson als anfangs unscheinbares Crew-Mitglied, das dann quasi zur neuen Ellen Ripley wird. Was ist das jetzt? Ist das schlau von Scott, zum Winning-Team der Alien-Machart der ursprünglichen zurückzukehren? Ist es mega redundant und dadurch saulangweilig, sich den Alien-Klasse jetzt zum insgesamt 5. Mal anzugucken? Es ist irgendwas genau dazwischen. Ich habe nämlich beides gefühlt im Kino. Zum einen die Erleichterung, diese Gottkomplex-Schöpfungs-Meta-Ebene-Nummer aus Prometheus nicht weiter in unnötige Details sich verfrickeln zu sehen, als auch das Gefühl, alles, was ich auf der Leinwand kenne, schon mal gesehen zu haben, also was ich da wiederbekomme. Als totaler Alien-Fan kann ich damit besser umgehen und wenigstens ein paar der Fragen, die Prometheus aufgeworfen hat, werden in dieser Fortsetzung der Vorgeschichte in Alien Covenant beantwortet. Deswegen habe ich natürlich sofort Ja geschrien, als ich das Angebot bekommen habe, den Meister zu treffen. Ridley Scott, den Macher von Alien, von Blade Runner, von Thelma and Louise, von Gladiator, Black Hawk Down und der Marsianer. Und hab mit ihm drüber gesprochen, über diesen neuen Alien-Film. Was er mir erzählt hat, das hört ihr gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich zähle das jetzt nur noch mal kurz auf, ne? Also so zum Verständnis, was ich eben gesagt habe. Alien, Blade Runner, Thelma and Louise, Gladiator, Black Hawk Down. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl von absoluten Kultfilmen, die Ridley Scott auf die Leinwand gebracht hat. Alien jetzt diese Woche schon zum 6. Mal, 4 Filme Originalreihe, wobei ich da durchaus auch nicht unerwähnt lassen will, dass er hier nur beim Original selbst Regie geführt hat. Die anderen 3 hat er produziert. Zur Vollständigkeit, bei Alien 2 war der Regisseur, James Cameron, richtig. Bei Alien 3 war es David Fincher und bei Alien 4 war es Jean-Pierre Jeunet, der witzigerweise als nächsten Film danach die wunderbare Welt der Amelie gedreht hat. Kein Scheiß, könnt ihr euch für den nächsten Kneipenabend merken. Ich schweife ab ein bisschen. Ridley Scott, da waren wir, ist einer der größten Regisseure unserer Zeit, wird dieses Jahr 80, sieht aus wie 60 und benimmt sich wie 40. Er hat aktuell 18 Projekte in Vorbereitung oder Post-Production und hatte dazwischen noch Zeit mit mir über Alien Covenant, seine Liebe zu dieser Reihe und seine Pläne für die Zukunft zu sprechen. Eins vorab. Es handelt sich bei dem, was da Donnerstag in die Kinos kommt, nicht um den letzten Alien-Film.
When I came out of the movie, my first thought was, finally, I know, I understood. Was that your intention, that people come out of the movie and say, now we know?
Of course, because in the first 4, no one ever asked why and who would design such a creature for what purpose. So I think that was the way, the next evolution, but then you got to come in from the back story.
So thoughts like not God created mankind, but mankind created God, and thoughts like with creation comes destruction, yeah. And progression is regression. That were things that popped up inside of me.
That's real, isn't it? That's what keeps happening. We don't seem to learn anything by our history.
Is it
look
like
at CNN every morning, it's bizarre. Absolutely extraordinary. North Korea, Trump, the world. Wow.
Is it within mankind itself that we seek for this kind of creation and progression, but we're not capable of what we wish to do?
No, I think Michael says it, David says it in a speech. He said, you know, even the monkeys got to stand upright at some point. And then he referring to us. One evening, a primordial in his cave had fashioned a stick, and out of it he produced a wind instrument, and out of it he produced a sound. Music, entertainment, in a heartbeat, you have evolution. That's a bigger idea than an apple dropping from a tree and a guy saying gravity.
Yes.
So you go right back to the beginning of and he has charcoal, which he draws on the cave. What he's seen that day, that's bigger than anything we ever could have think of or do today. Because that's a massive thought. Who blessed him with that idea to pick up the charcoal and draw to entertain the children? Right there's a massive idea. There's a quantum leap forward in evolution.
Is this it now?
Sorry?
Is this it now?
You mean, is this the end? I don't know. I hope not. Where we are today or in the film?
With Alien, with the whole story, is there more to come? Do you wish to
tell
more? Really?
Oh, yeah. We're already writing the next one now.
You do?
Oh, yeah.
Which is another part of the prequel? Because it
no,
should
it'll
be.
It's a continuum. It'll continue where we left off. The story where you leave off, it will go forward.
Crazy.
I mean, but much gets much bigger as it goes.
It's completely amazing to see you do this. You're turning 80 this year, and you seem to be so driven by creating yourself new things and films.
I think it's luck.
Really?
Yeah, I think it's luck. And no one can put your finger on that. People retire at 60. And that'd be impossible. I don't even think that I'm the age I am. I feel like I'm 21. It's like bizarre. But my mum once said that to me. She was like 98 and said, I feel 21. I went, good.
So you do work on because you feel able to do it, or is it the work that keeps you able to do it?
It's a combination of both things, because I can't ever just sit still or have to do something. I'm a very bad holiday person. I go on holiday to make everyone else happy, and I'm good for 5 days, and then I lose it. And when I'm on holiday, I continue paint. I paint every weekend. But I mean a big way, not I really paint every weekend. And that's evolving quite well.
Last question. Another one of your milestones coming back to the movies, which is Blade Runner, the second part.
Yes.
Why did you just produce it and not direct it yourself?
I didn't have time. But I felt that Denis was a good choice because I got involved in writing the script. So I had this big idea of what Blade Runner could be, and it makes all the sense in the world. And so from that evolved into the company who then bought the Blade Runner franchise, and we made it last year. Denis is a very good choice, director, good man. Mm. Great, I think it's going to be very interesting.
Absolutely, can't wait to see it. Can't wait to see you work on. I hope you're going to do it for...
I'll try.
Centuries, please.
Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, auf Blade Runner, der nun auch noch dieses Jahr rauskommt. Und Ridley Scott, der Meister selbst, der das Original geschaffen hat und jetzt bei der Fortsetzung nach vielen Jahren, überlegt mal, das Original war von 82, da reden wir jetzt über 35 Jahre später, geht's mit Blade Runner weiter. Und der Macher, das Mastermind Ridley Scott, sagt Denis und meint natürlich den neuen Regisseur Denis Villeneuve, ist ein Supermann, der Beste, den wir für das Projekt finden konnten. Und wenn ihr vielleicht mal den kürzlich erschienenen Trailer gesehen habt zu Blade Runner 2. Das macht echt Appetit auf mehr. Super cooler Typ, Ridley Scott. Ich habe es mehrfach gesagt, 80 wird er dieses Jahr. Er wirkt deutlich jünger als das. Und wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr eben gehört, dass seine 98-jährige Mutter ihm gesagt hat, Junge, mach dir keine Sorgen, du bist genau wie ich. Du kannst einfach nicht anders. Und wie gesagt, 18 Projekte hat dieser Mann aktuell noch in der Pipeline. Da wird noch einiges kommen. Und auch ein weiter Alien-Film. Angeblich anknüpfend an diesen jetzt. Da ranken sich Gerüchte drum, denn eigentlich sollte der dritte Film der Vorgeschichte zwischen den ersten beiden platziert sein. Das würde auch einen Sinn ergeben, wenn man sich die beiden Filme nochmal anguckt, wie Prometheus oder Prometheus aufhört und wie Alien Covenant dann anfängt. Diese 10 Jahre Spalte, da gibt es schon noch ein paar ungeklärte Fragen. Aber Ridley Scott sagt im Interview, nein, wir machen da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben und schreiben auch schon dran an diesem nächsten Alien-Film. Also ganz offensichtlich eine gewisse Alien-Besessenheit, die der Brite da an den Tag legt, soll er machen. Hauptsache, er dreht einfach weiter Filme.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
The Purge nicht gleich The Purge? Also jetzt sind wir doch auch ein klitzekleines bisschen erstaunt. Nach der Meldung von neulich, dass das erfolgreiche Kino-Horror-Franchise The Purge nun auch als Serie kommt, jetzt diese Nachricht. Anders als in den Filmen soll es in der Serie nicht um das bisherige zentrale Element, also die Nacht der Säuberung, gehen, sondern um die übrigen 364 Tage. Heißt also, die Serie setzt nach der einen blutigen gesetzlosen Horrornacht des Jahres an, in der jede Straftat erlaubt ist, und erzählt, wie die Menschen sich ab da auf die nächste vorbereiten. Und da wir wissen, dass Horrorproduzent Jason Blum hinter der Reihe steht, kann auch das höchst spannend werden. Er selbst sagte jetzt in einem Interview mit dem Branchenmagazin Deadline, in der Serie werden die Fans erfahren, was an den anderen 364 Tagen im Jahr geschieht und wie sich das Gesetz auf die Menschen auswirkt. 2018 kommt die Serie raus, im selben Jahr dann auch Teil 4 der Kinoreihe The Purge, The Next Chapter. Das passt ja dann. Noch mehr Horror? Bitte. Gerade sind wir noch dabei, uns auf Zac Efron als Aushilfsbademeister in der Baywatch-Neuauflage zu freuen. Der erreicht uns diese gruselige Neuigkeit. Zac Schönling Efron geht unter die Massenmörder, zumindest auf der Leinwand. Wie mehrere Online-Magazine zurzeit berichten, wird er die Hauptrolle in dem Drama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile spielen. Es ist die Geschichte des Serienkillers Ted Bundy, der in den 70er Jahren in den USA mindestens mindestens 28 Frauen ermordet hatte. Das Projekt steckt noch in der Vorbereitung. In Cannes, wo morgen die 70. internationalen Filmfestspiele beginnen, soll nach einem Verleih gesucht und der Film gepitcht werden. Das Drehbuch ist fertig, mit Michael Verwey einen Regisseur gefunden, der sich vor allem im Doku-Filmbereich auskennt, und Zac Efron ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch einer der Mitproduzenten. Bis er also als massenmordender Womanizer Ted Bundy auf die Leinwand kommt, werden sicher noch 2 Jahre vergehen. Schnell nachgereicht. Schon gestern Abend ist im ZDF eine vielversprechende neue BBC-Serie gestartet. Auf ZDF Neo liefen um 23.40 Uhr die ersten 2 Folgen der Krimi-Thriller-Serie From Darkness. Es geht um die Ex-Polizistin Claire, die ihren Job aus gutem Grund an den Nagel gehängt und sich vor einiger Zeit auf eine schottische Insel zurückgezogen hatte. Dort lebt sie nun zurückgezogen mit Mann und Tochter, bis in Manchester 2 tote Frauen gefunden werden. Plötzlich hat Claire keine andere Wahl, als den Rücktritt vom Rücktritt zu erklären. Der potenzielle Mörder scheint ein alter Bekannter zu sein. Warum erzählen wir euch das, wenn die ersten 2 Folgen schon gestern gelaufen sind? Weil es eine ZDF-Mediathek gibt und weil die nächsten 2 Folgen kommenden Montag um 23.35 Uhr bei ZDF Neo laufen. Mit insgesamt 4 Folgen ist dann auch schon Schluss mit der Thriller-Miniserie, die im Anschluss auf DVD und als Download veröffentlicht wird.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Denn an der Côte d'Azur ist ab morgen wieder Halligalli-Drecksau-Party oder wie es in Frankreich heißt, internationale Filmfestspiele von Cannes. Dass ich da gerade so ein kleines bisschen abfällig drüber rede, hat wirklich nur einen Hintergrund. Ich bin dieses Jahr nicht da, zum ersten Mal seit 5 Jahren, und das nervt mich natürlich gehörig, also ein bisschen zumindest. Nächstes Jahr wieder, vielleicht. Mal gucken. Dieses Jahr zum runden Geburtstag, 70. Festspiele an der Croisette, gucken wir notgedrungen ein bisschen aus der Ferne drauf, zumindest heute. Wir sehen einen Jurypräsidenten Pedro Almodóvar, den alten Spanier, der eine echt bunte Jury um sich hat. Neben Jessica Chastain als Quoten-Hollywood-Star sind da nämlich auch Maren Ade, jawohl, und, kein Witz, Will Smith drin. So, seit ich das weiß, will ich da nächstes Jahr auch rein. Will Smith in der Jury von Cannes. Nun gut. Im Wettbewerb sehen wir, und das ist nichts Neues, alte Bekannte wie zum Beispiel Michael Haneke, der ist schon zum 7. Mal mit einem Film da drin, mal wieder mit einer deutsch-österreichischen Koproduktion. Warum ist das gut für uns? Weil Haneke in den letzten 10 Jahren 2-mal die Goldene Palme gewonnen hat. Einmal mit Das Weiße Band 2009 und dann mit Amour Liebe 2012. Dieses Jahr heißt sein Wettbewerbsbeitrag Happy End. Vielleicht sind da ja dann mal am Ende nicht alle tot oder verzweifelt. Wobei ich da meine Bedenken habe, bei Haneke wird eigentlich immer irgendwie gestorben, zumindest am Ende des Films. Im Gegensatz dazu ganz witzig ist die Tatsache, dass Nicole Kidman und Colin Farrell in gleich 2 der 19 Wettbewerbsfilme zusammenspielen. Zum einen in Sofia Coppolas neuem Film The Beguiled. Das Wort kannte ich nicht, habe ich nachgeguckt, heißt Die Betrogenen. Und zum anderen spielen die beiden in The Killer of a Scared Deer. Das ist der Beitrag von Yorgos Lanthimos. Genau, das ist der Grieche, in dessen Cannes-Beitrag The Lobster Colin Farrell auch schon mitgespielt hatte. Colin Farrell und Nicole Kidman also in 2 Wettbewerbsfilmen zusammen am Start. Nicole Kidman außerdem auch noch in How to Talk to Girls at Parties. Dann aber außer Konkurrenz, wäre auch noch schöner, wenn die in 3 Filmen auf Palmenjagd gehen würde. Außerdem sehen wir Adam Sandler und Ben Stiller mal wieder zusammen in einem Film, in Noah Baumbachs The Meyerowitz Story. Da spielt außerdem auch noch Dustin Hoffman mit. Für Ben Stiller und Adam Sandler ist es das erste Mal seit über 20 Jahren, dass die beiden in einem Film zu sehen sind. Zuletzt und auch zum bisher einzigen Mal war das der Fall in Happy Gilmore 1996, für die, die sich da spontan nicht mehr dran erinnern. Das eigentlich Highlight im Wettbewerb aus unserer Sicht ist aber natürlich die Tatsache, dass Fatih Akin da jetzt endlich mitmischen darf, also so richtig mit seinem Film Aus dem Nichts mit Diane Krüger und Dennis Moschito. Sind wir sehr gespannt drauf. Nächste Woche Dienstag schalten wir dann auch mal an die Croisette, sprechen mit dem Kollegen, der da vor Ort sein darf. Bis dahin sind schon einige Filme gelaufen und dann können wir da ein bisschen gehaltvoller drüber quatschen als jetzt so aus der Glaskugel. Das bringt, finde ich, immer nicht so viel. Was wir aber tun wollen, ist einen anderen deutschen Filmemacher nach Cannes verabschieden, der da hinfährt und mit seinem Film im Kritikerwettbewerb läuft.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Klar haben wir dieses Jahr ein besonderes Auge in Cannes auf den deutschen Wettbewerbsbeitrag von Fatih Akin aus dem Nichts mit Diane Krüger und Dennis Moschito. Das ist legitim. Deutsche Beiträge gibt es in Cannes gerade im Wettbewerb viel weniger als französische, beispielsweise auf der Berlinale. Und gerade letztes Jahr hatten wir ja so Pech mit Maren Ades, Toni Erdmann. Kritikerliebling und dann nichts gewonnen im Lande der Franzosen. Nicht mal eine Trostpalme gab es am Ende. Karl-Heinz Rummenigge würde heute sagen, wir sind beschissen worden, sind wir in Cannes. Beschissen worden. So war das letztes Jahr. Nichtsdestotrotz drücken wir Fatih Akin umso mehr die Daumen. Vor allem erstmal, dass sein Film gut geworden ist, dass er gut ankommt, dass es immer gut für deutsche Filme. So riesig ist unser Standing im Ausland ja nun weiß Gott nicht. Fatih Akins Film ist aber auf der anderen Seite auch nicht der einzige Deutsche, der in Cannes dieses Jahr um einen Preis antritt. Michael Haneke hatte ich eben erwähnt. Dann noch eine weitere deutsche Koproduktion im Wettbewerb. Das ist ein französisch-algerisch-deutscher Film. Aber wir haben noch einen anderen Film in Cannes und den finde ich höchst spannend. Teheran Tabu heißt er, läuft im Kritikerwettbewerb. Das ist eine kleine Nebensektion der Filmfestspiele, in der nur Erst- und Zweitfilme von Regisseuren laufen dürfen, quasi der Debütantenwettbewerb. Teheran Tabu ist dort einer von nur 7 Filmen, die da reingekommen sind, und gemacht hat ihn der iranische Regisseur Ali Suzandeh, der seit über 20 Jahren in Deutschland, in Köln lebt, zusammen mit seiner Partnerin, die das Drehbuch zum Film mit ihm gemeinsam geschrieben hat, und plötzlich geht es mit dem daraus entstandenen Film von Köln nach Cannes. Darüber wollen wir natürlich gerne mit Ali sprechen und das noch bevor er abreist. Schön, dass er Zeit für uns hat. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Teheran Tabu, was ist das für ein Film?
Es geht um die Geschichte von 4 Menschen, die in Teheran leben. Paris, die den Lebensunterhalt für sich und ihr 6-jährigen Sohn als Prostituierte verdienen muss. Dann Babak, ein Musikstudent, der von einem Mädchen, Donya, unter Druck gesetzt wird, ihr Jungfräulichkeits-OP zu finanzieren. Und Sarah, eine Hausfrau, die mit ihrem Mann und Schwiegereltern die traditionelle Werte der iranischen Gesellschaft lebt. Alle diese Figuren haben unter der Tabuisierung der Sexualität und restriktiven Gesetze der iranischen Gesellschaft zu leiden. Und als alle diese Schicksale aufeinanderprallen, verändert sich das Leben aller.
Mit diesen diversen Episoden klingt es erstmal sehr dokumentarisch. Sind die angelehnt an euch bekannte Schicksale oder sind das wirklich komplett von euch konstruierte Fälle?
Die Geschichten sowie die Figuren, auch die Location, die sind alle fiktiv. Die sind, die existieren gar nicht in Teheran. Also ich bin halt in Iran geboren, aufgewachsen. Da fließt natürlich ein oder andere Erfahrung, Erinnerung bewusst oder unbewusst in die Geschichte rein. Aber das ist auf jeden Fall kein Dokumentarfilm.
Warum habt ihr euch diese Tabus ausgesucht für den Film?
Ja, wie gesagt, ich bin in Iran aufgewachsen. Wenn ich an meine Erfahrungen zurückdenke, dann sehe ich immer ein sehr großes Fragezeichen, warum die Sexualität im Iran so tabuisiert wird, warum es so viele Einschränkungen gibt im Iran. Und das war natürlich der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, lass uns dieses Schweigen brechen und öffentlich das aussprechen.
Wenn man sich den Film dann anguckt, ist das Erste, was einem ins Auge sticht, die Machart des Films. Vielleicht kannst du kurz was dazu erklären, wie das gemacht worden ist, dass der Film so aussieht, wie er aussieht, und vor allen Dingen, warum ihr das so gemacht habt.
Also warum haben wir uns für die Animation entschieden, hatten mehrere Gründe. Erstens, dieses Thema kann man nicht in Iran ansprechen. Das wird stark und sofort zensiert. Und das heißt, Drehen in Teheran kam gar nicht in Frage. Das war nicht möglich. Mhm. Und wir wollten auch nicht irgendwo anders drehen und behaupten, das wäre Teheran. Das funktioniert gar nicht. Jede Stadt hat sein spezifischer Look, Terranstraßen, Autos, Menschen, Gebäude, die sind so speziell, dass man sie einfach nicht irgendwo kopieren kann. Da haben wir uns für die Animation entschieden, weil ich komme ja auch selber aus der Animationsecke, ich fühle mich halt sicher mit Animation und bin der Meinung, dass da die Bilder in Animation nicht so konkret sind wie reale Bilder, da erlauben einen Raum im Kopf der Zuschauer entstehen für die eigene Interpretation. Ich finde halt dieses Kopfkino, was da passiert, ist stärker als alle Bilder, die man kreieren kann. Deswegen haben wir gedacht, Animation ist bestimmt die beste Möglichkeit, um diese Geschichte zu realisieren.
Wie funktioniert das? Das ist ja eine ganz bestimmte Technik, die da angewendet wird. Und das hat ja schon was auch mit realen Schauspielern zu tun, letzten Endes.
Genau. Also jedes Bild hat mehrere Teile. Die Charaktere, die Elemente im Raum und den Hintergrund. Mhm. Die Charaktere haben wir vor Greenscreen gefilmt. Also quasi den ganzen Film mit einem ganz normalen Filmcrew. Einmal komplett gefilmt vor Green Screen. Und die Aufnahmen, die Footage, die haben wir verwendet, um die Charaktere zu zeichnen. Das heißt, die Bewegungen, die Mimik, die Gesichtsausdrücke, die kommen aus den realen Aufnahmen. Auf der anderen Seite haben wir halt die Hintergründe kreiert. Das sind halt eine Mischung aus gezeichnete, aber auch 3D-Hintergründe. Aber auch die Elemente in Umgebung, so wie Autos, die sind alle 3D. Und zum Schluss kommen diese Elemente zusammen und dann entsteht das Bild, das man halt zum Schluss sieht.
Wir wissen von Filmemachern wie beispielsweise auch Asghar Farhadi, dass es mit der Kunst im Iran oftmals sehr schwierig ist, vor allem dann, wenn es in irgendeiner Art und Weise regimekritisch wird, wenn es politikkritisch wird, wenn man, wie du, Tabus anspricht in einem Film. Sowas dann an die Öffentlichkeit zu bringen, birgt ja auch die Gefahr, möglicherweise in welcher Form auch immer Ärger dafür zu kriegen. Hast du das eingeplant, dass das passieren kann? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist halt ein Problem, wenn man die Tabus bricht. Da dividiert man halt die Gesellschaft. Schweigen zu brechen, bringt immer Probleme mit sich. Als ich das Drehbuch bei ein paar Kollegen und Schauspielern lesen gelassen habe, die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Entweder haben die das Buch geliebt oder gehasst. Und ich glaube, dass die Gefahr kommt nicht unbedingt von Regime oder Politik oder Gesetzgeber, sondern von der Gesellschaft selber. Ich finde halt, die Einschränkungen, die wir in unserem Kopf haben, sind viel stärker als die Einschränkungen, die von Gesetzgeber kommen.
Ali Susande, der Kölner Filmemacher, ist mit seinem Film Teheran Tabu auch in Cannes bei den Filmfestspielen. Für heute sage ich Tschüss. Tom Westholt ist raus. Schöne Woche euch. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.